Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Ja, herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie heute aus Klagenfurt am Wörthersee. Sie hören es ja, herrliches Badewetter bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Und angeblich ist das hier ja auch der schönste Literaturbetriebsausflug. Tagsüber wird gelesen und danach oder zwischendurch sich mal am See erfrischt. Aber so ganz stimmt das auch nicht. Klagenfurt ist schon ein ganz besonderes Forum, um Literatur zu erleben und über Literatur zu sprechen. Und dass damit auch politische Kategorien wie Transparenz und Diversität verbunden sind, darüber wurde ja viel diskutiert in den letzten Wochen und wir wollen heute daran anknüpfen. Also ich gehe jetzt aber erstmal ins Trockene und schwinge mich aufs Rad und fahre ins ORF-Studio, wo schon einige Gäste auf mich warten. Zum Beispiel der Klagenfurter Schriftsteller und Büchner-Preisträger Josef Winkler, die Literaturwissenschaftlerin Doris Moser, die hier an der Klagenfurter Universität unterrichtet, der Schriftsteller Martin Pieker, der hier Stadtschreiber in Klagenfurt war, und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue. So, und jetzt geht's aufs Rad und wir hören uns gleich wieder aus dem Studio im ORF Klagenfurt.
Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Seit 48 Jahren wird in Klagenfurt um die Wette gelesen und heftig diskutiert über Texte, die dann auch hier zum ersten Mal zu hören sind. Heute geht's in die Schlusskurve. Gerade lesen die letzten Kandidaten und Kandidatinnen. Die Jury debattiert danach ganz offen und transparent. Und darüber wurde ja in den letzten Wochen viel nachgedacht. Und wir wollen das heute auch tun. Bei mir ist meine Kollegin Wiebke Poromka und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue. Hallo, herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Schnelle Radfahrerin.
Ja, gut geklappt, ne? Herr Raue, wir machen hier Sendungen und Berichte von hier. Sie vergeben auch den Deutschlandfunkpreis. Warum ist dieser Wettbewerb überhaupt so wichtig für uns? Hat so ein Preis auch eine, sagen wir mal, gesellschaftliche Bedeutung?
Ja, unbedingt. Und zwar von Jahr zu Jahr mehr, würde ich sagen. Die Literatur und der Literaturbetrieb hat sich verändert in den letzten Jahren extrem. Es gibt ganz andere Akteure. Denken wir mal über den ganzen Online-Buchmarkt nach. Denken wir mal, welche Rolle der Buchladen in der jeweiligen Stadt oder im Kreis noch hat. Welche Rolle das Radio noch hat. Hat auch eine andere Rolle als vor vielen Jahren. Und die Bedingungen, glaube ich, für diejenigen, die in der Literatur arbeiten, die Autoren, die Autorinnen, werden auch schwieriger. Das bekommt man immer wieder gespiegelt und da sehen wir uns als Deutschlandradio auch in der Pflicht, dort zu unterstützen, Spiegel des ganzen Betriebs zu sein, kritisch das Ganze zu beleuchten, aber auch zu fördern. Und das ist auch eine Sache des Förderns, dass wir hier sind.
Und es klang ja schon gleich in der Eröffnungsrede am Mittwoch von Ferdinand Schmalz eben auch sowas an wie so Fragen zur sprachlichen Wachsamkeit, die Literatur wecken kann. Und gerade so in Zeiten, wo eben Rechtsextreme, Rechtspopulisten versuchen, so Begriffe wie Remigration in den allgemeinen Sprachgebrauch reinzuschleusen, kann da so ein genaues Abtasten von Sprache, wie das hier über Tage ja medienwirksam geschieht, auch als Aufklärung und Sensibilisierung gesehen werden?
Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Im zweiten Effekt, im indirekten Effekt ja, aber die Literatur wäre heillos überfordert, wenn wir ihr jetzt sagen würden, du musst auch noch dafür sorgen, dass der Rechts- oder Linksextremismus in unserem Land klein gehalten wird. Literatur lebt von den Freiräumen, lebt vom Experiment, von Avantgarde, von Provokationen, von Überschreitungen. Das ist die Geschichte der Literatur. Und die Literatur jetzt damit zu beauftragen, unsere Demokratie wieder in Ordnung zu bringen, das wäre ein bisschen viel. Aber wenn wir es sicherstellen, dass wir einen freien Diskurs haben, dass wir über vieles nachdenken und diskutieren können, wenn wir diese Grenzüberschreitungen auch fair und sauber wahrnehmen und diskutieren können, dann tun wir natürlich etwas für einen offenen Dialog in der gesamten Gesellschaft. Und ein offener Dialog halten wir alle für ein gutes Antimittel gegen alle autoritären und extremistischen Versuchungen.
Wiebke, du verfolgst ja diesen Bewerb, wie das hier heißt, schon seit der Eröffnung. Und hast du denn da schon irgendwelche Höhepunkte erlebt? Also so Klassiker, an die man noch in Jahren denken wird?
Na, wenn du jetzt darauf anspielst, ob es sowas gab wie das berühmte Stirnschlitzen von Reinhard Götz, das gab es bislang nicht. Ich habe aber einige sehr gute Texte bislang gehört von Sarah Elena Müller, einer jungen Schweizer Autorin, beispielsweise von Tian Sieler. Und gestern gab es für mich eine große Überraschung, nämlich einen Autor, den ich, muss ich zugeben, bis dahin gar nicht kannte, nämlich Henrik Zanto. Der hat einen Text geschrieben, Treppe aus Papier, der auf den ersten Blick eigentlich was ganz Konventionelles macht. Er erzählt nämlich Gewaltgeschichte, Zeitgeschichte anhand eines Hauses. Das Besondere ist aber, wie der Henrik Zanto das gemacht hat. Der hat nämlich im Grunde dieses Haus als Chor erzählt. Da fangen die Materialien, die Heizkörper, die Briefkästen, der Dielenboden, fangen an zu sprechen und sind wie so Speichermedien des Vergessenen, des Verdrängten. Das heißt, dass sich unsere Vergangenheit, die eben nicht vergangen ist, ablagert in diesem Haus. Und der Henrik Zanto hat einen ungarischen Vater, hat auch in seinem Vorstellungsfilm darauf kurz verwiesen, dass er sich natürlich auch in dieser Tradition sieht. Das kann natürlich immer ein bisschen schief gehen, wenn man damit so die eigene Fallhöhe auch definiert. Aber hier musste ich tatsächlich denken, ohne ihn jetzt wirklich neben Peter Nordasch zu stellen. Ich musste an den großen letzten Roman von Peter Nordasch denken, Schauergeschichten. Da erzählt er das Dorf auch als so eine Symphonie, eine gebrochene Symphonie. Und das hat der Henrik Zanto gestern mit seinem Text auch geschafft. Und ich bin ganz dankbar, dass ich den hier kennenlernen durfte.
Und da hat ja der Juryvorsitzende Klaus Kastberger gesagt, den fand er auch ganz toll und beeindruckend, diesen Text, obwohl er davor bei einem anderen Text noch gesagt hat, Gegenstände, die sprechen, das kann er in der Literatur nicht ausstehen. Das heißt, die Juroren, die können ja auch sich selbst ganz offen widersprechen und überhaupt ihre Gedankengänge zur Schau stellen. Das ist ja auch was, was eben in letzter Zeit viel diskutiert wurde im Rahmen dieses Debakels um den Internationalen Literaturpreis, das Haus der Kulturen der Welt. Mehr Transparenz als hier, das geht eigentlich gar nicht, oder?
Naja, die Frage ist genau, was man unter Transparenz versteht. Natürlich können wir hier genau hören, was die Jurorinnen und Juroren sagen, aber natürlich arbeiten die auch mit rhetorischen Mitteln und Kniffs und Tricks. Also man kann mal polemisch sein und mal witzig und dahinter dann verbirgt sich vielleicht was ganz anderes. Also ich glaube, es ist natürlich nicht eine Transparenz, die man jetzt als eine vollkommene Objektivität verstehen kann, sondern auch etwas, was man entschlüsseln und lesen können muss. Genauso wie man die Texte auch entschlüsseln und lesen und deuten muss. So ist die Jurydiskussion natürlich ja auch wenn sie offen stattfindet. Oder gerade, weil sie offen stattfindet. Da trägt sie manchmal auch so ein Kleidchen.
Und Herr Raue, könnte das nicht auch sein, dass wenn so quasi der Schutz des Hinterzimmers beim Denken verloren geht, wie das ja sonst bei Jurydebatten ist, dass dann vielleicht auch manches ungesagt bleibt?
Ja, das mag sein. Ich kann die Diskussion ohnehin nicht so in ihrer Temperatur nachvollziehen. Die Jury hat einen Wert, die ist eingesetzt worden. Man hat geschaut, dass viele unterschiedliche Menschen dort in so einer Jury sind. Und ich finde es toll, wie offen und transparent und wie kritisch auch mit den Texten umgegangen wird und auch mit sich miteinander umgegangen wird. Alles wunderbar, das ist, finde ich, ganz interessant. Aber die Jury hat das gute Recht, ein Urteil zu fällen. Und da gibt es keinen anonymisiertes, versachlichtes Verfahren. Das ist auch kein objektiver Akt, sondern das ist ein Text wird prämiert werden, der in dieser Situation, in diesen Tagen der Mehrheit der Jury auch zugesagt hat und besonders förderungswürdig erschien. Ich fand das schon abartig, diese Diskussion über Nobelpreis für Bob Dylan. Ja, da hat die Jury sich was bei gedacht, da kann ich mich drüber ärgern, ich hätte mir den und den gewünscht, Thomas Pünchen wünsche ich mir seit vielen Jahren, will keiner oder wollen nicht genug. Aber das war mal ein Wort, das war mal ein Aufschlag, so einen Nobelpreisträger zu benennen. Und ich finde, das gehört auch zu einem lebhaften Dialog über Literatur und Kultur, dass man sich provozieren lässt, auf eine Provokation eingeht und nicht das Gefühl hat, man muss nur genügend Sachfakten irgendwo einspeisen und irgendwann spuckt die künstliche Intelligenz dann Preisträger aus.
Und wie gemacht die Jury das gut dieses Jahr? Denn die haben ja auch ein paar Neuzugänge. Insa Wilke ist von Klaus Kastberger abgelöst worden. Wie wirkt das so auf dich?
Ich fand den ersten Tag, der war tatsächlich sehr in so einer Mittellage. Der war sehr brav, sehr verhalten. Man muss ja auch sagen, hier in Klagenfurt ist auch ein Teil der Aufgabe der Jury, dass sie auch ein bisschen unterhalten muss. Das hat nicht so besonders gut funktioniert. Da gab es auch nicht so besonders viel Dissens. Es wurde dann am zweiten Tag so ein bisschen stärker. Da kippte es aber wieder so ein bisschen und da war es gar nicht so stark analytisch, wie ich es mir gewünscht hatte. Das macht Thomas Stressle sehr gut, Literaturwissenschaftler aus der Schweiz. Und Klaus Kasberger beispielsweise, den ich in den vergangenen Jahren immer als sehr ironisch, aber auch sehr intellektuell beschlagen erlebt habe, der war doch teilweise so ein bisschen anekdotisch. Das war mir so ein bisschen zu wenig.
Was solche Jurydebatten und überhaupt Preise leisten können und welches Denken sie in Gang setzen, das sprechen wir gleich noch. Zu uns ins Studio gekommen ist jetzt auch die Literaturwissenschaftlerin Doris Moser. Sie ist Leiterin des Fachbereichs Germanistik an der Alba-Adria-Universität hier in Klagenfurt. Hallo Frau Moser, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Sie sind ja mit einer ganzen Studentengruppe hier und beobachten den Wettbewerb. Ist das jedes Jahr so ein fixer Termin in Ihrem Studienkalender?
Nicht jedes Jahr, aber jedes zweite Jahr, würde ich sagen, ist das ein Fixtermin für die Studierenden hier.
Weil, was lässt sich hier besonders gut studieren und beobachten an diesem Wettbewerb?
Im Grunde sehr viel. Mit einem Wort zusammengefasst, es ist der Literaturbetrieb, der sich hier beobachten lässt, zu dem Studierende üblicherweise ja keinen direkten Zugang haben. Sehr viel genauer kann man natürlich Literaturkritik hier beobachten, wie Urteile gefällt werden, wie argumentiert wird in einer fachkundigen Jury und natürlich und zentral auch die literarischen Texte, die da gelesen werden. Was ist gerade in Diskussion, was an neuen Ansätzen gibt es und wie wird das vor allem auch wahr und aufgenommen?
Es ist ja tatsächlich für die Kandidatinnen und Kandidaten eine sehr besondere Situation und ich habe mir mal einen geschnappt und direkt nach der Lesung gefragt, wie das jetzt für ihn war, sich das anhören zu müssen. Hören wir doch mal, was er dazu sagt.
Ich empfand die Jury-Diskussion als respektvoll, konstruktiv, tatsächlich auch interessant. Also ich hatte das Gefühl, da reden Menschen über meinen Text, die ihn in vielerlei Hinsicht sehr gut verstanden haben. Für mich war es eine gute Erfahrung.
Aber hätte auch anders ausgehen können.
Ja, ja, das ist das. Das ist die Erwartung, mit der man nach Klagenfurt kommt oder die Furcht. Das haben auch fast alle anderen Teilnehmer, die ich bisher getroffen habe, so ausgesprochen. So die große Angst ist, dass man dann so barbarisch auseinandergenommen wird, wie das gelegentlich passiert. Wobei ich glaube, dass das in den letzten Jahren stark abgenommen hat. Also diese öffentlichen Hinrichtungen der 80er Jahre, die finden so nicht mehr statt.
Tijan Siedler war das, der ist eigentlich ganz gut weggekommen und hat eigentlich sehr gute Rückmeldungen von der Jury bekommen, aber er hat es auch schon angespielt. Das war ja nicht immer so, oder? Was hat sich da geändert in der Diskursanlage? Also wie sprechen die Leute inzwischen doch höflicher miteinander, Frau Moser?
Es hat sich sehr viel geändert in dieser Entwicklung des Wettbewerbs. 48 Jahre gehen nicht nur an einer Gesellschaft nicht spurlos vorüber, sondern eben auch an einem Literaturwettbewerb nicht. Und wenn man zurückdenkt in die Anfangszeit, die ja die ersten 10 Jahre dominiert wurde von Marcel Reich-Ranitzky, dann sagt allein das schon sehr viel aus. Also seine apodiktische Stimme, die Urteile gefällt hat, der dann auch viele im Juryrund gefolgt sind, die hatte ein anderes Gewicht gegenüber Texten, aber eben auch bedauerlicherweise gegenüber Autorinnen und Autoren. Also man hat in der Anfangszeit immer wieder auch Situationen vorgefunden, wo etwa eine Autorin auch weinend das Studio verließ nach so einer Kritik, die nicht ad rem, sondern ad personam gerichtet war. So etwas gibt es heute nicht mehr.
Und ging das auch vor allem eher gegen Frauen? Weil ich habe in der Vorbereitung fiel mir auch ein, muss ich sagen, die Situation erinnert ja so ein bisschen an die legendäre Schriftstellergruppe 47. Und zu der ist ja gerade ein sehr tolles Buch von Nicole Seifert erschienen, auch Titel nach einem Bachmann-Zitat, einige Herren sagten etwas dazu. Und in diesem Buch heißt es, ich habe mir das rausgeschrieben, Geschlecht war nicht nur eine Kategorie der Literaturkritik, es war eine diskriminierende Kategorie, die ganz wesentlich über Erfolg oder Erfolg mitentschied. Ist das gut beschrieben?
Ich denke, das trifft es ganz, ganz genau. Und das gilt natürlich auch für die Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Vergabe des Bachmann-Preises. Der ist nicht besser als die Gesellschaft oder der Literaturbetrieb ist. Und das sieht man sehr schön, wenn man sich mal über die Jahre hinweg auch ansieht, die Geschlechterverteilung, zum Beispiel in der Jury. Also wir hatten die ersten Jahre die sogenannte Quotenfrau, eine einzige Frau in einem Juryrund von 13 Personen. wir hatten dieselbe Einladungspolitik auch bei den TeilnehmerInnen. Also die ersten Jahre, da überwiegen Autoren. Autorinnen kamen eben auch vor. Und da sieht man schon die Parallele auch hier zur Gruppe 47, wobei ich auch sagen muss, dass die Gruppe 47 dezidiert ein Vorbild war in der Gründung des Bachmann-Wettbewerbs. Mhm. Sowohl Reich Ranitzky als auch Hubert Fink, der ja hier vor Ort der Vertreter des Literaturbetriebs war, waren prominente oder einer zumindest eine ganz prominente, der andere weniger prominente Figuren in der Gruppe 47.
Herr Rauer, diese Fragen so nach Quote, Diversität und so, das beschäftigt ja auch die Medien ganz viel. Wie ist das denn bei Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandradio? Wie gewährleisten wir denn so, dass die Berichterstattung wirklich vielfältig ist? Und wie erklären wir unserem Publikum, was wir da für Entscheidungen treffen?
Ja, ehrlich gesagt grübel ich noch über das nach, was Sie eben gesagt haben, so Interessantes. Darf ich da noch zwei Sätze zu verwenden? Ich glaube, Sie haben völlig recht, aber ich glaube, das war nicht nur ein Thema der Literatur, sondern es war ein Thema der Kultur- und Geisteswissenschaften, der Wissenschaft vor 30, 40 Jahren, in dem da wurde sich ganz anders auseinandergesetzt. Wenn Sie die ganzen Diskussionen, ich bin Historiker in der Geschichtswissenschaft, sich anschauen, die wurden mit sehr scharfer Klinge geführt. Aber auch die Auseinandersetzung innerhalb der Medien. Was waren Abnahmen früher für Folterinstrumente? Da waren manche alten Redakteure und Redakteure nicht zufrieden, wenn denn nicht der Anfänger da auch weinend rauslief aus der Abnahme. Das hat sich alles verändert. Auch unter dem Stichwort Compliance, aber unter vielen anderen Dingen auch. Interessanterweise ist, dass wir beispielsweise in den sozialen Netzwerken praktisch da das ganze Giftarsenal haben. Also die ganze heftige, aggressive Auseinandersetzung über Kultur, über Wissenschaft, über Politik und so weiter, findet interessanterweise dann auf einmal in einem ganz anderen Schlachtfeld statt und nicht mehr in den etablierten Foren, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gekannt haben. Zu der Frage, wie wir es mit der Diversität halten, ja, also wir müssen natürlich darauf schauen, wer kommt zu uns, wer arbeitet bei uns, wird bei uns ausgebildet. Da haben wir in den letzten Jahren die Voraussetzungen ausgeweitet. Also der Hochschulabschluss ist beispielsweise nicht mehr unbedingt erforderlich, wenn man ein Volontariat bei uns beginnen will. Wir sind sehr interessiert daran, dass Menschen auch aus anderen Erfahrungsbereichen zu uns kommen und ihre Ausbildung machen. Wir haben verschiedene neue Projekte auch gemacht, unterhalb des Volontariats oder neben dem Volontariat andere Ausbildungswege zu finden, um Menschen zu interessieren. Wir sind gegen, oder ich vor allen Dingen bin auch gegen eine Quotierung von Anfang an, also die sagt, wir brauchen jetzt daraus noch jemanden für ein Volontariat oder für eine Redakteurstelle und darauf und darauf und darauf, sondern ich glaube, wir tun besser daran, wenn wir sehr viel fördern, sehr viel Quereinstiege ermöglichen und sehr viel offene Diskussionskultur pflegen. Das ist das A und O. Wir haben ja gar nicht so homogene Zusammensetzung von Redaktionen. Aber in diesen Redaktionen muss es möglich sein, dass alle auch mit dem gleichen Recht etwas sagen und sich einbringen können. Das ist, glaube ich, der große Schlüssel zu einem diverseren und umfassenden und vielschichtigeren Programm.
Und wie ist das mit Ihren Studierenden? Denn es gilt ja so ein bisschen diese ganze Quoten- und Diversitätsdebatte so als das Feld der Jungen und Woken. Wie erleben Sie das mit Ihren Studierenden?
Zu meinem großen Erstaunen spielt das da keine Rolle, weil es als selbstverständlich angenommen wird. Also hier ist schon in der jüngeren Generation eine Selbstverständlichkeit, die uns auch gut tut, finde ich. Und das ist auch schön zu beobachten und schön zu sehen. Und man sieht es auch an dem Bachmann-Preis der letzten Jahre. Also die Jury ist bunter geworden, vielfältiger geworden, auch von ihren Hintergründen her, von den Lesebiografien. Und dasselbe gilt auch für das TeilnehmerInnenfeld. Das muss man auch dazu sagen. Und ich denke, dass hier auch ein produktiver Diskurs, produktive Diskussionen zustande kommen können. Nichts wäre schlimmer, als eine eigene Bubble zu konstruieren und hier abgeschlossen und hermetisch eine Welt aufzubauen, die es so auch außerhalb nicht gibt.
Wiebke, erlebst du das auch so?
Ja, wir sind ja gerade in so einer ganz spannenden Phase, finde ich jetzt. Gerade wenn man auf die Literatur guckt, da gab es vor 3 Jahren diesen offenen Brief zum Preis der Leipziger Buchmesse, wo gesagt wurde, es sind zu wenig People of Color auf der Liste. Da wurde quasi eine Quotierung gefordert und davor gab es Diskussionen darüber, ob genug Autorinnen auf diesen Listen auftauchen. Jetzt gab es wieder, das hast du eben angesprochen, diesen Artikel in der Zeit, wo gesagt wurde von 2 Jurorinnen, da sind viel zu viel außer außerliterarische Kriterien herbeigezogen worden. Das geht auch nicht. Und ich glaube, da pendelt sich gerade wirklich sowas ein. Es gab sozusagen diesen Prozess der Sensibilisierung, wo ganz explizit eine Quote gefordert wurde. Jetzt hat man das ein paar Jahre vielleicht bewusst, unbewusst doch gemacht, wenn man so eine Shortlist kuratiert hat. Und jetzt geht man wieder so ein Stück zurück. Und jetzt hat es sich aber vielleicht doch in die alltägliche Praxis und auch in die Lesepraxis eingeschrieben. Und das finde ich total wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass es solche großen Forderungen gibt, hinter die man dann wieder ein bisschen zurückgeht, damit es sich dann normalisiert.
Herr Rau, und bei uns wird ja, wie wir es auch gerade machen, auch live gesprochen, auch wie beim Ingeborg Bachmann Wettlesen. Das ist ja auch eine Herausforderung im Zusammenhang mit diesen ganzen neuen Überlegungen. Also so neu sind die ja gar nicht mehr, zu Diversität, zu Gendern, zu was weiß ich. Was sind da für Sie die besonderen Herausforderungen?
Ja, also ich finde, ich habe ja eben gesagt, Offenheit, Dialog, ohne Angst vor Repressionen und Nachteilen, auch eine offene Diskussion führen zu können, ist das eine. Das zweite ist aber, wir müssen jetzt, wenn ich jetzt mal von Seiten der Verantwortlichen eines solchen Senders oder denke, wir müssen eben auch ganz viel unseren Mitarbeitenden vertrauen. Das ist doch Punkt. Wenn wir einen ständigen Kontrollzwang spüren, wenn wir ständig denken, oh Gott, wenn ich da jetzt nicht drüber geschaut habe und nicht dreimal drüber diskutiert habe, dann gerät da was aus dem Rahmen. Wir müssen auch damit leben, dass ab und zu mal auch etwas über die rote Linie tritt und dass wir das dann auch in irgendeiner anständigen Form wieder einfangen können. Das gehört auch zum sich bewegen im Kulturbereich im weitesten Sinne. Der Kulturbereich, die Literatur, die Musik haben sich nicht weiterentwickelt, weil sie sich immer an bestimmten Normen und Leitplanken gehalten haben, sondern weil sie diese Leitplanken auch immer ausgetestet haben. Und das müssen wir als Verantwortliche eines Senders oder eines Mediums oder eines Formats, müssen wir das immer bedenken.
Und Frau Moser, haben Sie schon irgendeinen Favoriten entdeckt? Eine Favoritin?
Es haben noch nicht alle gelesen. Also ich enthalte mich hier des Urteils.
Wiebke?
Ich habe ja einen Favoriten eben schon genannt, den Henrik Santo. Ich fand auch interessant, der wurde auch sehr interessant diskutiert, der Text von Olivia Wenzel, der gestern gelesen wurde, der ja so ein bisschen ein Tabu gebrochen hat. Das war nämlich ein Text, der über weibliches Begehren erzählt hat, und zwar weibliches Begehren junger Mütter. Das ist ja sozusagen eine Gruppe von Personen, der eigentlich so ein sexuelles Begehren nicht so unbedingt zugestanden wird, beziehungsweise man verbindet es einfach nicht unbedingt damit. Da sind die Körper von anderem beansprucht, vermeintlich. Und das war, ja, der wurde auch sehr, sehr kontrovers diskutiert in der Jury, und interessanterweise war das so ein besonderer Moment dieses Wettbewerbs, weil sich Olivia Wenzel auch selbst da mal in die Jury-Diskussion eingemischt hat und mal nachgefragt hat und gesagt hat, wollen wir es mal kurz hören?
Ja. Erstmal danke, dass Sie es gelesen haben, sich all die Mühe gemacht haben, auch wenn es für manche schrecklich war, vorhersehbar. Ich würde gern, Frau Delius, ich habe bei Ihnen nicht ganz folgen können, als es um das Konservative ging. Also da haben Sie einmal so schnell geredet und dann gesagt, dass das, Sie hätten sich da in der Sprache mehr gewünscht. Vielleicht könnten Sie das, was Sie am Anfang gesagt haben, nochmal sagen, weil das hatte ich leider nicht verstanden.
Ja, das ist interessant, weil da so ein bisschen auch eine Art von Jurydiskussion entlarvt worden ist. Natürlich kann man auch gut mit so einer gewissen Rhetorik arbeiten und dann gerade zu einem Text, der mit einem Tabubruch arbeitet, sagen, ja, der war ja ganz konservativ. Das kann stimmen. Das kann aber natürlich auch so ein feuilletonistischer Dreh sein, wo man es einfach mal genau auf die andere Seite schiebt und dadurch so einen Effekt erzeugt. Und das war ganz spannend, dass genau Olivia Wenzel auf diesen Punkt gegangen ist und gesagt hat, nur noch mal kurz, das hätte ich gern mal ein bisschen transparenter.
Also Fazit, es bewegt sich was und verändert sich, und das finden wir alle gut. Dankeschön, Stefan Raue und Doris Moser und Wiebke Poromka. Und gleich geht's hier weiter.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ja, wir haben ja vorhin schon gehört, wie wichtig das Schwimmen im Wörthersee auch hier in Klagenfurt bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur ist. Und jetzt habe ich hier im Seebad Maria Loretto auch tatsächlich noch einen Schriftsteller getroffen, nämlich Martin Pieker, der lebt eigentlich in Frankfurt. Und er hat letztes Jahr beim Bachmann-Wettbewerb gleich zwei Preise bekommen, den Kelag-Preis und den Publikumspreis. Und mit dem zweiten ist verbunden, dass man auch Stadtschreiber in Klagenfurt ist. Und jetzt habe ich Sie hier in der Badehose angetroffen. Hallo Martin Pieker.
Hallo, schönen guten Tag.
Was macht man denn als Stadtschreiber außer baden gehen im Maria Loretto?
Man versucht, aus dem Wörthersee die richtigen Wörter zu heben. Nein, um vom Witz abzugehen, Das Schöne ist, dass ich als Stadtschreiber keine offensiven Pflichten habe. Ich habe nichts abzuarbeiten, sondern ich habe hier halt einfach den Genuss, dass ich hier sein darf und arbeiten kann. Und es ist manchmal ziemlich produktiv, so das eigene Haus und die eigenen bekannten Strukturen zu verlassen, um sich auf was zu konzentrieren, weil man auch weniger Fluchtmomente hat. Gleichzeitig ist das ein Fluchtmoment, weil ich jetzt hier bis Oktober hocken kann und schreiben darf. Und das ist, dafür bin ich sehr dankbar, auch weil es möglich gemacht wurde, dass ich meinen Brotjob sozusagen pausieren kann. Und ich brauche einfach auch ein bisschen Zeit für literarische Arbeit.
Und das ist so ein Lieblingsort hier, dieses Strandbad?
Ja, das Strandbad ist tatsächlich so ein Lieblingsort, weil ich sehr gerne schwimme. Zum einen ist es auch so ein Moment, wo man zu den eigenen Gedanken kommt, wenn man im Wasser allein ist. Ich weiß nicht warum, aber Wasser ist als Element nochmal anders, um zu sich selbst zu kommen.
Da kommen auch Bekannte vorbei, das gehört ja, auch
das dazu. Genau, das war Media Mahmoud gerade, die dieses Jahr beim Wettbewerb dabei ist. Was auch schön ist, bei dem Wettbewerb zu sein, weil man eben auch Kolleginnen trifft.
Was ist denn schöner, selber als Kandidat teilzunehmen oder wie Sie es jetzt dieses Jahr machen, nur zuschauen?
Oh, ich finde ja, ich bin dieses Jahr so ein bisschen hofnah, das ist eigentlich meine Lieblingsrolle, weil ich darf alles kommentieren, hier sein und ich habe meine Arbeit schon geleistet. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass letztes Jahr der Auftritt beim Wettlesen, bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur eine der aufregendsten Sachen meines Lebens war. Also dieses Ereignis ist unbeschreiblich. Ich war tierisch aufgeregt. Ich habe es am ganzen Körper gespürt. Es hat mich mental mitgenommen, weil man einfach unter Druck steht, die beste Version seines Textes zu liefern. Und das ist schwierig, vor allem weil mein Text hat halt auch viel von mir gefordert.
Und trotzdem machen es ja immer wieder jedes Jahr Autorinnen, sich hier auf diesen anstrengenden Jury-Diskussionen auszusetzen.
Ja. Und aus meiner Perspektive kann ich sagen, ich habe es gemacht für Self-Marketing so. Und das hat funktioniert, weil mein Romanprojekt vorher auch abgeschrieben wurde als zu dialoglastig, das will der Markt nicht und das möchte man nicht. Und dann bin ich hier angetreten und es kamen so viele positive Rückmeldungen von Menschen, die einfach zugeschaut haben. Und irgendwann ist eine Agentur natürlich darauf angesprungen und wollte mich unter Vertrag nehmen. Und jetzt habe ich es geschafft und so. Buchdeal wird auch stattfinden, also ist eigentlich auch schon gesichert, aber zu viel möchte ich noch nicht verraten. Und ich habe die Publicity gebraucht und ich glaube, das geht vielen Autorinnen so. Ich habe vorher schon 10 Jahre lang Lyrik gemacht und die Frage ist, ob ich damit nicht erfolgreicher war als mit der Lyrik, was traurig ist, aber ich werde immer weiter Poesie schreiben, das ist so für mich.
Und gibt es jetzt auch Texte, die in Klagenfurt entstehen, zu denen irgendwelche Orte oder Menschen in Klagenfurt Sie dann inspirieren? Oder ist das zu romantisch gedacht, dass so ein Stadtschreiberjob dann da auch so eine direkte Inspirationsquelle ist?
Ich war vor 4 Jahren Stadtschreiber im Schwarzwald in Hausach und ich glaube, jetzt langsam könnte ich anfangen, darüber zu schreiben. Also es wird vielleicht was passieren, aber ich brauche immer sehr, sehr viel Abstand zu dem Geschehenen, damit ich selber das auch nochmal neu verorten kann und neu mit anderen Sachen verknüpfen kann. Der Moment selbst mag manchmal poetisch sein und dann wird irgendwas draus entstehen. Aber ich weiß noch nicht, wie viel Klagenfurt dann in meine Texte kommt. Was ich jetzt schon weiß, ist, dass ich schon einige Gedichte hier fertiggestellt habe und schon geschrieben habe. Und das heißt, ich komme zum Arbeiten und der Ort tut mir gut.
Haben Sie auch Kontakt zu anderen Schriftstellern? Hier wimmelt es ja geradezu, also historisch gesehen ja sowieso, aber es gibt ja auch noch Josef Winkler zum Beispiel, den haben wir auch noch in der Sendung. Maya Haderlapp lebt hier. Ist man da in irgendeiner literarischen Szene wahrscheinlich eher nicht so, oder?
Noch nicht. Ich bin auch noch nicht so lange hier, aber ich muss mich mal mit den hiesigen Strukturen vertrauter machen und mehr zu Lesungen gehen. Ich muss überhaupt ein bisschen mehr den kulturellen Horizont Klagenfurts kennenlernen. Ich kenne ihn noch gar nicht so gut. Ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen frisch. Aber ich würde tatsächlich schon gerne Kontakt zu einigen anderen Autoren haben. Warum nicht?
Und gibt es schon noch andere Lieblingsorte außer dem Strandbad?
Oh ja, ich mag den Markt tatsächlich, weil ich dieses Gewusel mag. Und dann gibt es immer diesen freitags diesen Afterwork-Markt. Und ich finde den gleichzeitig beschaulich und ein Event zum Zuschauen, weil ich das anders kenne aus Frankfurt. Da gibt es auch. Da geht man auch Donnerstag oder Freitagabend auf den Markt. Es gibt verschiedene in Frankfurt und trifft sich und dann trinken alle Wein. Und trotzdem ist das hier irgendwie anders. Es ist eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre. Ich habe das Gefühl, hier ist es einladender für die Menschen, aufeinander zuzugehen. Und in Frankfurt ist es eher die Möglichkeit, einen Raum mit anderen Menschen zu teilen, auch für einen Moment lang. Weil Frankfurt sehr hektisch ist, was ich liebe. So, ich liebe diese Hektik. Aber man jagt häufig aneinander vorbei und hier kann man ruhen. Und dann mag ich das Theater sehr. Da war ich jetzt auch schon einmal für 2 Nestroy-Stücke. Und mal schauen, was ich noch finde. Und Hain, der Buchladen. Superschön. So bisher die Lieblingsorte. Und ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu.
Wir sind gespannt. Vielen Dank, Martin Pieker. Jetzt hüpfen wir nochmal ins Wasser, oder?
Unbedingt nochmal ins Wasser. Der Tag ist zu schön, um das nicht zu tun.
Dankeschön.
Ich hatte ja angekündigt, dass jetzt noch der Schriftsteller Josef Winkler kommt. Büchner-Preisträger, hat 2-mal hier selbst gelesen, hat einmal eine sehr politische Eröffnungsrede gehalten, aber irgendwie hat er sich verlaufen oder hat es nicht geschafft. Jedenfalls sind Wiebke Poromka und ich jetzt alleine hier. Aber das ist ja auch irgendwie so typisch Klagenfurt, oder? Dass immer mal was dazwischen kommt und alles sich anders entwickelt, auch bei den Texten und bei den Textdebatten, als man gedacht hat. Das finde ich, macht es auch eigentlich total spannend und lebendig, die ganze Veranstaltung.
Ja, total. Das ist genau dieser Live-Moment, das, was schiefgehen kann, dass ein Unfall passiert. Man muss ja sagen, dass erstaunlicherweise doch relativ wenig schiefgeht, dass doch eigentlich immer alle Lesenden und da sind und auch die Jury vor Ort ist. Ich glaube, einmal tatsächlich erlebt, dass jemand in der Jury kollabiert ist, weil es jetzt ja auch hier, wie glaube ich, auch überall wahnsinnig warm ist. Und ich glaube, man hört deswegen doch auch nochmal anders zu, weil man natürlich hofft man jetzt nicht darauf, dass irgendeine Panne passiert, aber dieser Live-Moment, genau wie im Theater, das erzeugt nochmal so einen ganz besonderen Sog.
Und es ist ja schon auch immer eine Show. Also ich fand ganz gut, dass auch diesmal, obwohl wir ja vorhin gesagt haben, die Debatten sind, sagen wir mal, ein bisschen zivilisierter geworden, also sehr viel zivilisierter, aber trotzdem ist das ja eine Show und man merkt das auch manchmal. Zum Beispiel der Klaus Kastberger, der Juryvorsitzende, legt es schon auch sehr auf Pointen an. Ich habe da mal eine rausgesucht. Hören wir uns das mal an.
Wenn die Dünen beschrieben werden, dann sind sie geriffelt. Und wenn es knistert, dann ist das elektrisch. Also ich würde fast schon von einer Krankheit dieses Textes sprechen. Adjektivitis.
Also Adjektivitis, das fand ich schon ganz lustig so. Ist es nicht manchmal auch so, dass da vielleicht doch differenzierte Gedanken irgendwelchen Pointen geopfert werden bei den Diskussionen?
Ja, sie werden vielleicht mal der Pointe geopfert, wobei ich auch mal denken würde, dass man ja jede oder eine gute Pointe auch so weiter drehen kann und auf so eine Ebene heben, dass das vielleicht doch dann was Symptomatisches oder was Grundsätzliches dabei rauskommt. Ich würde eigentlich denken, ein anderer Aspekt, der vielleicht noch ein bisschen problematisch ist, dass manche Gedanken natürlich ein bisschen zu kurz gefasst werden müssen oder dass man um der Differenz zu anderen Jurymitgliedern willen, dass man da doch sehr auf einer Position beharrt. Ich fand jetzt ganz interessant so eine Diskussion, die es immer wieder im Kleinen gab zwischen Mithu Sanyal und Philipp Tingler. Und Mithu Sanyal ist eine Jurorin, das ist ganz interessant, die sehr darum bemüht ist, sich selbst mit ihrer Leseerfahrung mit in ihr Urteil einzubringen. Das heißt eben auch genau nicht das zu machen, was wir vorhin gehört haben, was Marcel Reich-Ranitz gemacht hat, sozusagen von oben mit einem apodiktischen Urteil über einen Text oder über eine Autorin, einen Autor zu fahren. Philipp Tingler wiederum ist eher so ein bisschen, versteht sich vermutlich eher in der Marcel Reich-Ranitzky-Position und sagt immer, ja, aber es gibt doch objektive Kriterien. Und beharrt immer und sagt immer, man kann nicht subjektiv jetzt hier über einen Text sprechen. Und das ist also beides gleichermaßen, würde ich sagen, stimmt natürlich nur zu einem Prozentsatz. Weil wenn es nur objektive Kriterien geben würde, klar, ne, dann müssten wir hier überhaupt nicht sitzen und über Literatur reden. Dann wüsste man einfach schon von Anfang an, was der beste Text ist, nur subjektiv. Nur Geschmacksurteile kann man sich als Literaturkritikerin, Literaturkritiker, ne, das ist einfach nicht unser Genre, das kann man, wenn man privat liest, kann man die natürlich anlegen. Und ich muss dann immer denken an ein Bild, was Ulrike Dresner mal gesagt hat auf einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht, ob es von ihr stimmt, die hat gesagt, über Literatur zu reden, das ist wie über ein Gesicht zu reden. Es gibt objektive Kriterien, also ich kann zum Beispiel sagen, ah, die Ohren sind aber vergleichsweise groß und die Augen sind blau und die Mundwinkel sind nach unten gezogen. Das sind die objektiven Kriterien. Und dann gibt es aber noch die subjektiven. Also ich kann sagen, ich finde das aber besonders schön, wenn die Mundwinkel nach unten gezogen sind. Oder das wird mir so ein bisschen unheimlich, weil da habe ich jetzt, das ist mein subjektives Empfinden, Angst, dass du gleich mir an die Kehle springst, Andrea. Also so, es gibt sozusagen genau, es ist etwas dazwischen und das das stellt sich sozusagen, dieses Dazwischen stellt sich manchmal in so einer öffentlichen Jurydiskussion dann doch nicht her.
Und ich finde es aber auch schon ganz interessant zu beobachten, dass nicht mehr behauptet wird, dass bestimmte Kriterien in Stein gemeißelt sind, sondern diese doch eine gewisse Subjektivität da einfach mit bedacht wird. Und es stimmt auch, dass jeder eigentlich so seine Rolle hat. Macht es das dann auch schon so ein bisschen absehbar, wie die dann wohl am Ende abstimmen werden? Denn auch das ist ja eigentlich öffentlich. Kannst du das nochmal erklären, wie eigentlich am Ende entschieden wird, wer jetzt welche Preise bekommt?
Ja, das ist ein Verfahren, das hat sich ein bisschen verändert in den vergangenen Jahren. Das ist vermeintlich objektiver geworden. Die Jury vergibt nämlich Punkte von 5, 4, 3, 2 Punkten, kann sie an die Autorinnen und Autoren Punkte vergeben. Und nur in der, nur nicht an diejenigen, die Juroren nominieren, ja jeweils 2 Texte, oder laden die ein hier, um hier überhaupt teilzunehmen. Auf die darf man nur in den Stichwahlen setzen. Das heißt, man könnte sagen, es ist ein ganz transparentes, ganz objektives Verfahren, weil eben einfach Punkte zusammengerechnet werden. Ich finde es gar nicht so, so einfach zu sagen, ob das wirklich ein gutes Verfahren ist, weil der Aushandlungsprozess in dem Moment ja wegfällt. Also es ist ja auch eine Juryentscheidung, hat ja auch immer mit Abwägung zu tun. Man kann ja auch sagen, ich möchte eigentlich, dass Kandidatin A gewinnt, aber ich möchte auf keinen Fall, dass Kandidat D gewinnt. Deswegen würde ich dann, wenn ich sehe oder mich austausche mit anderen darüber, würde ich dann doch eher C meine Stimme geben. Das fällt jedenfalls, so wie ich diese Juryabstimmungsmodalitäten jetzt verstehe, fällt weg. Deswegen ist das doch eher vielleicht ganz überraschend, was da Sonntagvormittag passieren wird.
Ja, vor allem, weil eben, um nochmal auf unsere Anfangsthemen zurückzukommen, von wegen Diversität und auch politische Aspekte, die solche Entscheidungen mit beeinflussen. Bis jetzt wurden ja eigentlich nur Texte von Männern gut gefunden, von männlichen Kandidaten. Und das geht ja eigentlich nicht, dass dann am Schluss alle 5 Preise an Männer gehen.
Ja, wobei ich habe schon, mein Höreindruck ist schon, dass der Text von Sarah Elena Müller, der Auftakttext vom Donnerstagmorgen, da gab es ein paar kritische Stimmen, der wurde aber grundsätzlich auch sehr positiv besprochen. Und das war nochmal doppelt besonders, weil gerade bei der Auftaktlesung oder nach der Auftaktlesung ist meine Erfahrung der vergangenen Jahre, dass da wirklich mal so die intellektuellen und rhetorischen Muskeln spielen erstmal, weil da so jedes Jurymitglied seinen Platz erstmal markiert. Das fand ich in diesem Jahr vergleichsweise sehr, sehr, sehr positiv und ausgewogen. Und als ich jetzt gerade eben ganz kurz unten war, vor dem ORF-Theater und Josef Winkler gesucht habe, habe ich nur so 2, 3 Jurybrocken mitbekommen. Jetzt hat gerade Johanna Seebauer gelesen, eine österreichische Autorin. Und da meine ich schon solche Begriffe wie brillant und fantastisch gehört zu haben.
Da haben wir also richtig was verpasst jetzt gerade.
Ich glaube, wir haben richtig was verpasst, aber man kann es ja, alles nachhören. Und nachschauen.
Also das wird nochmal richtig spannend dieses Jahr. Es waren ein paar wirklich interessante Texte dabei und auch tolle Diskussionen. Sollte unbedingt unter Artenschutz gestellt werden, oder, diese Veranstaltung?
Ja, unbedingt. Das ist ja wirklich so eine 5-tägige Lese- und Redeklausur. Ich glaube, also ich erlebe das wirklich immer wie so einen intellektuellen Urlaub, weil es auch so entschleunigt ist. Was man tatsächlich sagen muss, so ein bisschen Weltgeschehen fällt in der Zeit raus aus meinem Wahrnehmungshorizont, aber das holen wir dann alles ab Sonntagnachmittag nach.
Wiebke Poromka, vielen Dank, und wir verabschieden uns jetzt erstmal aus Klagenfurt. Morgen wird ja dann hier der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben und noch 4 weitere Preise, auch einer von Deutschlandfunk. Und wir berichten natürlich dann auch in unserem Programm. Und auch am Montag gibt es in der Lesart nochmal einen gründlichen Rückblick auf die diesjährigen Tage der deutschsprachigen Literatur. Und wir sagen Dankeschön und einen schönen Tag noch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.